Podcast. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zusammen, ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Ihr wollt eine neue Tatort-Krankenhausfolge und ihr bekommt sie jetzt auch. Denn wir haben eine für euch. Tanina hier.
Ja, und der Peter. Und wir sind zum 40. Mal am Start.
Tatsächlich, Folge 40, jetzt sehe ich es auch.
Folge 40, ja. Wir haben im März begonnen, mittlerweile ist Dezember und...
Wir können noch.
Wir können noch und wir gehen auch mit euch ins nächste Jahr.
Auf jeden Fall. So, und unser Fall heute wäre nicht bei Tatort Krankenhaus gelandet, wenn er nicht mal wieder äußerst tragisch wäre. Diesmal geht es um einen 17-jährigen Teenager, der tiptop gesund ist, sehr sportlich und nach einem ärztlichen Behandlungsfehler heute einen Behindertengrad von 80% hat. Bevor wir euch diesen Fall von Nico schildern, sollten wir erst einmal kurz über eine wichtige Anregung vom Rainer sprechen. Rainer schreibt uns in einer Mail, dass er unseren Podcast regelmäßig hört und jetzt selbst in Betracht zieht, wegen eines möglichen Behandlungsfehlers einen Anwalt zu kontaktieren. Das ist ja auch das, was du immer rätst, Peter. Jetzt hat Rainer aber auch noch das Internet konsultiert. Das macht wahrscheinlich auch erstmal jeder von uns, wenn man mit dem Gedanken spielt. Und hat einfach mal bei Google die Frage gestellt, was kann ich tun, wenn ich denke, dass ein Behandlungsfehler vorliegt? Also, er ergoogelt sich, wer einen Behandlungsfehler vermutet, hat häufig das Bedürfnis, das Geschehen im direkten Gespräch mit der verantwortlichen Ärztin oder dem verantwortlichen Arzt zu klären. Schritt 1.
Halte ich schon für verkehrt. Also echt? Ja, zumindest kommt die Frage sehr, sehr häufig. Die Ärzte, das Krankenhaus hat mir angeboten, nochmal ein Gespräch zu führen. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen?
Okay.
Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, was ist für Sie der Best Case im Gegensatz zum Worst Case? Was erwarten Sie sich bestenfalls von diesem Gespräch? Erwarten Sie sich, dass der Arzt sagt, ja, tut mir leid, ich habe alles falsch gemacht und ich komme für alle Schäden auf und machen Sie sich keine Sorgen? Erwarten Sie sich das wirklich? Denken Sie, das ist die Lebensrealität? Und dann bekomme ich eigentlich immer die Antwort, nee, das erwarte ich mir eigentlich nicht. Dann sage ich, ja, was möchten Sie denn dann vor Ort da klären? Sie werden nur noch vielleicht ein zweites Mal enttäuscht werden, wenn ein Fehler passiert ist, passiert jetzt nochmal der nächste Fehler, denn Sie werden hören und das ist der Regelfall und das ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich verständlich, dass der Arzt sich selbst nicht belastet. Und das muss er auch zwar gesetzlich tun, also es ist richtig, dass man den Fehler zugestehen muss, das ergibt sich aus einer gesetzlichen Norm im bürgerlichen Gesetzbuch, aber wenn er das zu offenkundig tut, verliert er seinen Versicherungsschutz, weil die Versicherungsbedingungen schließen das dann wieder aus, dass der Arzt sich offenkundig zu einem Fehler äußert. Darum muss er ganz sensibel und vorsichtig sein, wenn er da Auskünfte gibt und sagt, ich habe etwas falsch gemacht. Er kann an den Versicherer verweisen, wenn Sie meinen, dass da was falsch gelaufen ist. Hier ist mein Versicherer, setzen Sie sich mit dem auseinander. Aber ich habe, glaube ich, noch nie oder wirklich ganz, ganz selten einen Fall erlebt, wo der Arzt sagt, ja, ich habe das falsch gemacht, ich stehe dazu. Das mag er vielleicht intern machen in der Korrespondenz mit seinem Haftpflichtversicherer, aber dass er sich dementsprechend gegenüber dem Patienten äußert, ist eher selten bis ausgeschlossen.
Also du hast gerade schon gesagt, der Arzt oder die Ärztin, die sind eigentlich verpflichtet, den Patienten umfassend zu informieren bei gesundheitlichen Gefahren und auf Nachfrage auch über eigene Fehler zu informieren. Jetzt hast du schon gesagt, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Dann findet er weiter im Netz, lässt sich der Verdacht im Gespräch nicht aus der Welt schaffen, ist es ratsam, eine Kopie der Patientenakte anzufordern? Das macht für mich auch jetzt erstmal Sinn.
Ja, die kann man natürlich selbst anfordern, das ist durchaus möglich. Manchmal bietet sich an, vielleicht auch schon im Krankenhaus einfach mal ein Foto zu machen von einer maßgeblichen Seite in der Patientenakte, weil mitunter ändern sich die Eintragungen doch zu einem späteren Zeitpunkt. Also wenn man als Patient sich die Akte aushändigen lässt, wird das nicht immer unbedingt notiert. Das ist jetzt eher ein Tipp an die Ärzte, wie sie vermeiden können, dass sie später da Probleme bekommen, dass sie sich notieren sollten, ob sie die Akte ausgehändigt haben, weil wir hatten schon einige Fälle mittlerweile, wo sich die Patientenunterlagen, die der Patient direkt im Anschluss an die Behandlung oder während der Behandlung bekommen hat, doch deutlich unterscheiden von denen, die wir dann vielleicht 2, 3, 4 Jahre später anfordern. Ja. Dann steht da plötzlich noch ein Satz mehr drin, der ganz entscheidend ist für den Ausgang des Rechtsstreits. Und dann hat der Arzt natürlich ein Problem, weil dann sind die Unterlagen manipuliert und dann sind wir schon im Bereich der strafrechtlichen Relevanz.
Noch ein Punkt, den man immer relativ schnell im Netz auch findet, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, fertigen Sie sich ein Gedächtnisprotokoll an. Also da muss dein Daumen jetzt aber hochgehen.
Ja, da gehen sogar beide Daumen hoch. Das ist einfach ungeheuer wichtig und das auch zeitnah zu tun und nicht erst Jahre später, weil das habe ich an dieser Stelle schon häufiger gesagt, die Erinnerung verblasst. Man hat vielleicht keinen Zugriff mehr auf Zimmergenossen, auf deren Namen, Adressen und so weiter, bekommt man auch im Nachhinein nicht so einfach. Darum ist es schon wichtig, direkt und zeitnah ein Protokoll zu führen. Vielleicht sogar noch im Krankenhaus oder zumindest direkt nach der Entlassung oder nach dem Arztbesuch und dann aufschreiben, wer auch was bezeugen kann, was passiert ist, was besprochen wurde. Dann ist die Erinnerung frisch und dann passt das auch nachher.
Noch ein Ratschlag, den Rainer gefunden hat. Darauf stützt sich dann auch seine Frage, die er an dich hat, Peter. Also hier steht, ein wichtiger Ansprechpartner bei einem Verdacht auf Vorliegen eines Behandlungsfehlers ist Ihre Krankenkasse. Die gesetzlichen Kassen sind verpflichtet, ihre Versicherten bei Behandlungsfehlern kostenlos zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass die Behandlung von der Krankenkasse bezahlt wurde. Und Rainer fragt jetzt, ob er denn jetzt erst allein Kontakt zu seiner Krankenkasse aufnehmen soll oder ob er sich besser vorher schon einen Anwalt für Medizinrecht nimmt, der das übernimmt, also der all diese Schritte geht.
Also ich würde zuvor zum Anwalt gehen, weil es nicht unbedingt der richtige und beste Weg, zumindest nicht immer ist, über die Krankenkasse, über den medizinischen Dienst ein Gutachten einzuholen. Also wenn man da schon anwaltlich begleitet wird, dann werden mitunter andere Fragen behandelt. Der Sachverständige der Krankenkasse weiß oder ist ein Fachmann mit involviert. Ich muss mir vielleicht ein Stück weit noch mehr Mühe geben. Also was spielt da mit rein? Also ich würde immer im ersten Schritt zum Patientenanwalt gehen und der entscheidet dann gemeinsam mit dem Mandanten oder unterbreitet dem Mandanten den Vorschlag, welchen Weg man gehen sollte. Das ist nicht immer der Weg über den medizinischen Dienst. Das hängt von vielen Faktoren ab. Der Komplexität des Falls, also da ist nicht alles geeignet für den medizinischen Dienst. Der ist meistens in einfach gelagerten Fällen vielleicht der richtige Ansprechpartner. Aber sobald es ein Stück weit komplexer wird, sollte man mitunter einen anderen Weg gehen.
So, jetzt ist das ja nicht so, dass du diesen Ratschlag gibst, damit du Geld verdienen kannst und du Kundschaft ranholst, weil du hast uns ja auch schon mal erklärt, dieser erste Weg zu einem Anwalt, um das checken zu lassen, den kann ja wirklich jeder gehen, diesen Schritt.
Ja, das ist von den Kosten, hatte ich schon mal gesagt, aber ich kann es gerne nochmal aufgreifen. Gedeckelt die Erstberatung, maximal 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Viele Kanzleien, so auch die unsere, bieten die Erstberatung kostenlos an. Das machen, wie gesagt, auch viele andere Kanzleien. Da sollte man auf jeden Fall, bevor man vielleicht die falschen Schritte eingeleitet hat, was dann nachher nicht mehr rückgängig zu machen ist. So manche gehen beispielsweise zur Gutachterkommission der Ärztekammer, leiten dann Verfahren ein. Und das ist aber in vielen Fällen gar nicht das richtige Verfahren. Und das ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Und das macht es dann schwieriger. Also darum würde ich immer zuerst zum Anwalt gehen. Die Gelder, die Summe kann jeder, und wenn es in Ratenzahlung ist, investieren oder bekommt auch Beratungshilfe, dass der Staat die Kosten übernimmt. Das würde ich immer im ersten Schritt machen, bevor ich was eingeleitet habe, was dann falsch ist und nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Rainer, ich hoffe, mit diesen Infos konnten wir bzw. Peter dir weiterhelfen. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall. Es geht hier um den 17-jährigen Nico, das wisst ihr schon. Nico ist Skater und das ist nicht nur ein Hobby von ihm, das ist sein Leben. Er trägt die typischen Skaterklamotten, besucht Wettbewerbe, seine größten Skatehelden hängen als Poster in seinem Zimmer und jede freie Minute steht er auf seinem Board. Er wohnt mit seinen Eltern in einer Kleinstadt. Dort gibt es zum Glück einen Skatepark. Nico gehört dort schon fast zum Inventar, so oft ist er da. Jeder kennt ihn. Und Nico fährt auch wirklich gut. Stürze gehören natürlich dazu, aber bisher hat er sich außer blauer Flecken keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. An diesem einen Donnerstagnachmittag allerdings stürzt Nico unglücklich, und zwar auf seine Hüfte. Der Schmerz ist schlimmer als sonst und seine Eltern fahren ihn in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. Dort wird er notfallmäßig untersucht. Ein Röntgenbild zeigt erstmal nichts Auffälliges und man rät ihm, einen Facharzt für Orthopädie aufzusuchen. Nico nimmt auch einige Termine beim Orthopäden wahr. Doch die Schmerzen in der Hüfte werden schlimmer statt besser. Der Orthopäde rät zu einer bildgebenden Untersuchung und überweist Nico an eine dementsprechende Einrichtung. Dort wird bei Nico eine Kernspintomographie gemacht, also ein MRT durchgeführt. Nico und seine Mutter müssen anschließend ein paar Minuten auf das Ergebnis warten. Dann werden sie in ein kleines Zimmer zur Radiologin gerufen. Die schaut sich mit ihnen zusammen die Aufnahme von Nicos Hüfte an und teilt ihnen mit, alles halb so schlimm, die Hüfte sei lediglich stark geprellt. Das würde auch schon sehr wehtun. Im guten Glauben, dass die Prellung von alleine verheilt, gehen die beiden nach Hause. Nico hat weiterhin Schmerzen, nimmt aber trotzdem tapfer am Schulsport teil. Und da kommt es zum nächsten Unfall. Beim Fußballspielen in der Sporthalle stürzt Nico erneut auf die Hüfte. Er schreit vor Schmerzen und wird diesmal mit dem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus gebracht. Dort stellt man eine Hüftgelenksluxation fest. Peter, sowas kenne ich eigentlich eher so im Bereich der Schulter.
Ja, da hast du an sich vollkommen recht. Also eine Luxation beschreibt einen Knochen, der aus dem Gelenk rutscht. Das passiert am häufigsten in Schultern, wie du richtig sagst, und Fingern. Man sagt dann auch, man hat sich die Schulter ausgekugelt und das ist sehr schmerzhaft.
Das weiß ich noch. Ich habe mir als Kind nämlich mal die Schulter ausgekugelt. Beim Kinderarzt musste das einrenken. Also ich weiß noch, das geht sehr schnell. Es tut aber höllisch weh in dem Moment.
Ja, und stell dir das mal jetzt im Bereich der Hüfte vor.
Ja, fieser Schmerz. Und das ist nicht die einzige Verletzung, die sich Nico bei diesem Fußballspiel zuzieht. Bei dem Sturz reißen auch Muskeln. Nico muss jetzt operiert werden. Und die Ärzte finden auch heraus, warum Nicos Hüfte so empfindlich reagiert hat. Die zuvor angefertigte Kernspintomographie, die den Ärzten vorliegt, zeigt ganz deutlich einen Haarriss in Nicos Hüftknochen. Den hatte die Radiologin in den MRT-Bildern offensichtlich übersehen. Und das war das Fatale. Mit diesem Haarriss ist nämlich nicht zu spaßen. Mit einem Röntgenbild ist er oft nicht zu entdecken, aber durch ein MRT und ganz besonders durch eine Computertomographie lässt er sich eigentlich gut feststellen. Im Unterschied zu herkömmlichen Frakturen ist der Knochen dabei nicht vollständig unterbrochen, aber er ist auch absolut nicht belastbar. Also wenn Nico diese Diagnose Haarriss früh genug bekommen hätte, dann hätte er garantiert nicht mehr am Schulsport teilgenommen, sondern den Haarriss durch Schonung ausheilen lassen. Zum großen Pech ist es dafür jetzt zu spät. Nico wird mehrfach in verschiedenen Kliniken operiert. Und in jeder sagen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, dass man den Haarriss nach der Kernspintomographie hätte feststellen müssen. Peter, bevor du uns erzählst, wen ihr in diesem Fall verklagt habt und wie das alles juristisch verlaufen ist, gucken wir uns mal an, wie es Nico heute geht. Und teilweise habe ich es ja am Anfang auch schon erwähnt und es ist wirklich sehr, sehr bitter. Also er hat einen Behindertengrad von 80%. Der ergibt sich daraus, dass Nicos Hüfte heute steif ist. Und es ist auch zu erwarten, dass bei ihm bald eine künstliche Hüfte implantiert werden muss und diese aufgrund seines jungen Alters alle 15 bis 20 Jahre erneuert werden muss. So, als direkte Folge aus der Hüftgelenksverletzung leidet Nico zunehmend unter Wirbelsäulenbeschwerden. Die kommen jetzt auch noch dazu. Und es besteht eine Fehlstellung des Hüftgelenks. Und das muss man weiter bedenken mit gerade mal 17 Jahren bei einem jungen Mann, der total gesund und sportlich war und der seiner größten Leidenschaft im Skateboardfahren jetzt natürlich gar nicht mehr nachkommen kann. Also es ist wieder mal total tragisch.
Ja, wie du schon richtig sagst, halten Hüftprothesen durchschnittlich 15 bis 20 Jahre. Und dann müssen sie ausgetauscht werden, weil es ja so eine Prothesenabnutzung gibt. Wenn man jetzt einmal hochrechnet, er ist 17 Jahre, bekommt seine erste Prothese und die hält dann 15 Jahre, dann ist er 32. Dann kann man im Regelfall das nochmal ganz gut austauschen. Dann nochmal 15 Jahre drauf, ist er 47. Dann ist es schon kritischer. Da muss man schauen, was ist an Knochensubstanz noch vorhanden. Und wenn man dann nochmal 15 Jahre draufrechnet, ist man bei 62 und dann ist es noch viel, viel kritischer. Oftmals geht es schon gar nicht mehr, dass man es ein drittes Mal austauscht. Beim zweiten Mal ist es schon problematisch, ein drittes Mal eher selten. Es gibt Fälle, wo es auch viermal ausgetauscht werden konnte, aber sehr, sehr selten. Meist ist da nicht mehr genug Knochensubstanz da.
Also ist ein Limit erreicht.
Dann. Ja, und dann ist nichts mehr mit einigermaßen Laufen, sondern dann ist man auf den Rollstuhl angewiesen. Und mit 17 Jahren und dann 45 Jahre später mit 62 zu wissen, man kann nicht mehr laufen, das ist doch auch eine psychische Belastung. Gerade wenn man so ein junger, sportlicher Mann ist und weiß, Das wird immer problematischer mit Mal zu Mal.
Wie seid ihr juristisch vorgegangen? Vielleicht darf ich ganz kurz mal so meine Überlegung in den Saal schmeißen. Also es war ein kleiner Haarriss, der ist nicht erkannt worden. Da hätte er sich, wenn man das erkannt hätte, schonen sollen und das wäre auch wieder verheilt. Da ist doch schon der erste Schritt. Der Radiologe war's.
Ja, also der Mörder ist immer der Radiologe oder so ähnlich, weil das ist so eine Besonderheit im Arzthaftungsrecht. Röntgenaufnahmen beispielsweise, die zeigen nicht immer die Fraktur sofort. Also wenn nach einem Unfallereignis eine Röntgenaufnahme gemacht wird, kann es sein, dass eine Frakturlinie noch gar nicht zu erkennen ist, aber vielleicht, wenn man 2-3 Tage später eine Röntgenaufnahme fertigt, diese zu erkennen ist. Bei Haarrissen ist es auch nicht immer leicht, diese sofort zu sehen, weil die mitunter sehr unscheinbar sind. Auf Röntgenaufnahmen sowieso, MRT- und CT-Aufnahmen, ist es ein Stück weit leichter, aber auch nicht immer ganz leicht. Darum ist die Rechtsprechung in diesem Bereich sehr zugunsten des Arztes ausgestaltet, will ich einmal sagen. Also es wird dem Arzt ein Stück weit zugebilligt, dass da Fehler gemacht werden, dass Frakturlinien übersehen werden. Das ist dann nur fehlerhaft, wenn es grob falsch ist, dass das nicht erkannt wird. Und da diskutieren wir immer sehr, sehr häufig, ist das ein grober Fehler? Ist das ganz deutlich zu erkennen, hier die Fraktur? Hat die Radiologin das nicht übersehen? Oder war das einfach jetzt unter allen Umständen, dass wir irgendwo noch überlagert von anderen Knochenschichten oder wie auch immer, also nicht so leicht zu erkennen oder vom Winkel her war es nicht leicht zu erkennen. Da werden den Ärzten immer gewisse Zugeständnisse seitens der Rechtsprechung gemacht. Meines Erachtens auch richtigerweise, weil das mitunter wirklich schwierig ist. Jetzt ist das aber eine Radiologin, also die genau für diesen Bereich zuständig ist. Da sind natürlich andere Anforderungen zu stellen als beispielsweise an den Orthopäden. Der Orthopäde darf sich auch auf den Befund der Radiologin im konkreten Fall verlassen. Also er muss nicht selbst jetzt anfangen zu schauen, ist das richtig oder falsch. Nur wenn es offensichtlich falsch ist, was die Radiologin befunden hat, dann ist er auch wieder in der Haftung. Sonst kann er nach dem Grundsatz der horizontalen Arbeitsteilung, nennt sich das, darauf verlassen, was der Facharzt vorher festgestellt hat und darf das so übernehmen. Es sei denn, wie gesagt, es drängt sich ihm auf, dass das nicht richtig sein kann. Also darum ist der Orthopäde insoweit aus der Haftung raus. Und dann muss allenfalls die Radiologin haften, wenn man sagen kann, das hätte sie erkennen müssen.
Wir haben jetzt, ich formuliere das mal so, die Radiologin auf dem Kieker. Das wäre ihre Aufgabe gewesen, das ist ihr Job, das zu erkennen. Jetzt gab es ein Argument eines Sachverständigen, dass diese beschuldigte Radiologin über zu wenig Berufserfahrung verfügt haben soll und deshalb den Haarriss nicht erkannte. Ist das ein Punkt, der sie ein Stück weit entschuldigt?
Nein, das entschuldigt sie natürlich nicht. Sie war Fachärztin für Radiologie. Ob sie jetzt ein Jahr, 10 oder 20 Jahre Berufserfahrung hat, das spielt keine Rolle. Das gibt es immer wieder bei gerichtlichen Entscheidungen und die sind einfach falsch. Ich weiß nicht, ob sie es nicht besser wissen, die Gerichte. An sich sollten sie es schon wissen, wo subjektive Momente mit reinspielen. Das kriegen sie auch manchmal so vorgelegt von den Sachverständigen, die dann sagen, ja, das war falsch, aber ich kann das verstehen. Da war so viel Trubel in der Klinik und da war so viel los und der Arzt, die Ärztin haben ja ein wenig geschlafen vorher und das war so nach einer 36-Stunden-Schicht.
Und sie hat ja auch gerade eine Scheidung hinter sich.
Genau, alles sicherlich aus menschlicher Sicht verständlich, aber es kommt allein auf die objektiven Momente an, nicht die subjektiven. Das spielt keine Rolle, wie man das subjektiv bewertet. Und das machen manche Sachverständige und dann übernehmen auch die Gerichte falsch. Das ist alles auszublenden. Das hat keine Rolle zu spielen. Man muss schauen, der sogenannte Idealarzt, was hätte der gemacht? Wie hätte der gehandelt? Und das spielt keine Rolle, dass er nicht geschlafen hat. Das ist völlig ohne Belang. Oder die Notaufnahme quillt über und ich konnte gar nicht. Nein, das spielt keine Rolle.
Und es gab in diesem Fall ja nicht nur ein Sachverständigengutachten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt, aber wahrscheinlich waren es zwei. Und die haben sich ja wirklich so ein richtiges Battle geliefert.
Ja, das ist nicht anders als bei uns Juristen, dass Ärzte mitunter unterschiedliche Auffassungen sind. Ob so ein Riss zu erkennen ist oder nicht. Wir haben Sachverständige, die erzählen dann, ja, wir haben bei uns in der Klinik, sind wir rundgegangen und haben 10 Leute gefragt. 5 haben gesagt, der Haares ist zu erkennen und 5 haben gesagt, nee, da sehe ich nichts. Also da sieht man schon, wie unterschiedlich das betrachtet wird. Und wie gesagt, bei uns Juristen ist es nicht anders, dann bräuchten wir an sich ja keine Instanzen, wenn alle das immer gleich sehen würden. Man kann es auch juristisch unterschiedlich bewerten. Und so war es jetzt hier auch, weil in der ersten Instanz haben wir das Verfahren verloren. Also die Klage ist abgewiesen worden und wir mussten in die Berufung gehen. Und in der Berufung, das Oberlandesgericht hat sich da noch ein Stück weit mit anders befasst, hat, um das Ergebnis jetzt mal vorwegzunehmen, meinen Vergleichsvorschlag gemacht, dass ein Betrag von 100.000 Euro zu zahlen ist, weil es doch schwierig ist zu bewerten, war der Haares zu erkennen oder nicht. Das ist ein Risiko so für beide Seiten und man muss die Beweisaufnahme dann fortsetzen, aber das wäre so eine Kompromisslösung. Sie könnten noch nicht sagen, wo Sie hintendieren. Wenn er erkennbar gewesen ist und das fehlerhaft war, dann kommt man zu einem deutlich höheren Betrag. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann käme es zu einer Abweisung auch der Berufung und dann bliebe für Nico in dem Fall gar nichts übrig. Darum haben wir uns aus Risikoabwägungsgründen für die 100.000 Euro entschieden und die Gegenseite hat auch hin und her überlegt, aber sich letztendlich auch dafür entschieden, den Spatz in der Hand zu bezahlen und nicht auf die Taube zu hoffen, dass die Berufung auch zurückgewiesen wird. Und daher gab es zumindest diesen Betrag für Nico, der zwar nicht, wenn es wirklich nachgewiesen hätte werden können, angemessen ist, aber zumindest ein kleines Trostpflaster. Mhm. In dem Fall gewesen ist.
Aber man muss jetzt auch sagen, wir haben hier wirklich noch einen ganz jungen Mann, der jetzt körperlich sehr stark eingeschränkt ist. Und es hat angefangen mit einem kleinen Haares.
Ja, und er hätte sich, wie du vollkommen richtig gesagt hast, nicht so weiter verhalten, er hätte keinen Sport mehr gemacht. Wenn der Haares direkt erkannt worden wäre, wäre er anders therapiert worden und dann hätte alles Weitere, was sich dann an gesundheitlichen Beschwerden eingestellt hat, vermieden worden. Und das ist hier die Problematik im vorliegenden Fall von Nico.
Ich versuche ja immer aus diesen Fällen auch noch sowas rauszuziehen für mich als Patient. Wenn ich jetzt überlege, ich stürze, es wird ein Röntgenbild gemacht und es heißt, ist nix, da ist kein Bruch. Sage ich dann jetzt, das könnte ja vielleicht auch ein Haares sein, jetzt haben sie nur eine Röntgenaufnahme gemacht, ist da ja nicht zu sehen. Wollen wir das nicht nochmal genauer abchecken?
Ja, das ist zumindest die Forderung des Fachmediziners, der uns in der Kanzlei immer berät. Der ist schon sehr, sehr erfahren, über 30 Jahre Chefarzt der großen Klinik. Der unterstützt uns in unfallchirurgischen und orthopädischen Angelegenheiten. Mhm. Und er sagt, gerade bei Jugendlichen und Kindern ist das Sturzereignis immer so weit zu hinterfragen, wie es nur eben geht. Und dann darf man mitunter nicht darauf verzichten, weitere bildgebende Verfahren einzuleiten. Und es ist nicht einfach mit einer Röntgenaufnahme bewenden zu lassen, gerade wenn auch der Kopfbereich mit tangiert worden ist. Er sagt immer, viele Ärzte lassen zu sehr außer Betracht, wie der Sturz sich ereignet hat, wie man gefallen ist, worauf man gefallen ist. Das wird gar nicht weiter hinterfragt. Es wird die Aufnahme gemacht und dann wird geschaut, ach, da ist nichts. Und da sagt er, weil er auch gerade in diesem Bereich auch viele Jahre oder Jahrzehnte tätig war, sagt er, weil gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man schauen, ob da nicht vielleicht doch mehr dahinter steckt. Das heißt natürlich nicht, man kann nicht in jedem Fall MRT, CT machen, das geht einfach nicht. Aber in diesen Fällen, sagt er, sollte man das schon tun, wenn man gewisse Zweifel auch noch hat.
Ich denke, da haben wir ein paar Eltern jetzt nochmal eine wichtige Information mit auf den Weg gegeben.
Aber ich will auch sagen, im Regelfall kann man sich schon auf eine radiologische Feststellung verlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die alles übersehen, weil die sind ja auch entsprechend geschult. Und da haben wir nicht allzu viele Fälle, dass ein Radiologe solche Haarrisse, Frakturen oder anderes übersieht. Es kommt vor, aber nicht allzu häufig. Das jetzt mal, ja, um eine Lanze zu brechen für die Radiologen, die schon an sich sehr, sehr gute Arbeit leisten.
Falls ihr Fragen zum Fall habt, dann schickt sie uns. Peter beantwortet gerne eure Mails.
info@tatort-krankenhaus.de. Wir versuchen, alle Anfragen zu beantworten.
In dem Sinne hätte ich beinahe gesagt, aber dann müsste ich 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Schön, dass ihr uns heute Gesellschaft geleistet habt. Und wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, gibt es noch eine ganz neue Folge auf RTL Plus. Die könnt ihr euch natürlich auch schon anhören, wenn ihr mögt. Und jetzt packen wir unsere Plünnen zusammen und
machen Schluss für heute und sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.